Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Hochinteressant. Hochinteressant. Ja, also ich freue mich besonders, wenn euer Unternehmen, eure Idee in Österreich, also zumindest in Europa bleibt. Also liebe Zuhörer, falls da zufällig jemand von euch dabei ist mit ein bisschen Funding-Budget, die Daten, die Kontaktdaten stehen dann in die Shownotes.
Danke.
kann man, wie ich finde, ein sehr spannendes Geschäftsmodell investieren. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Architektur gehen. Als systemisch und prozessdenkender Mensch ist das natürlich ganz interessant für mich. Ich habe mir zuerst das schon kurz angerissen. Also ihr habt eine Oberfläche entwickelt, die sozusagen euer Produkt ist, die dann wiederum auf andere KI-Systeme zugreifen. Jetzt im Bereich Marketing und Co. Haben wir so ähnliche Modelle auch da. Da denke ich mir, bei Marketing, das gehört eh in die Welt, ist eh wurscht. Jetzt könnte es ja sein, dass man bei euch unter anderem Informationen oder Kurse aufbreitet oder Inhalte für firmeninterne Prozesse aufsetzen will, die mitunter höchst vertraulich sind. Mhm. Habt ihr da in diese Richtung schon nachgedacht, beziehungsweise ist das überhaupt in eurem Erstreben, in diese Richtung zu gehen? Und wenn ja, was habt ihr da vor?
Also ja, B2B ist auf jeden Fall ein Markt, den wir erschließen wollen, weil er einfach riesig ist. Und wir sehen, dass vor allem bei Ausbildung und Schulung das total viel Sinn macht, wenn jetzt eine Firma eben neue Richtlinie, Regulierung kriegt. Und das müssen die Mitarbeiter wissen, wie es zum Beispiel mit der Maschine umgehen oder wie das und das funktioniert. Da kann man halt aus bei uns super auch für das Kurse erstellen. Alle Mitarbeiter kriegen den genormt, kriegen sogar noch eine Prüfung dazu. Also wir haben auch dieses ganze System schon entwickelt für Firmen, arbeiten da schon mit Firmen zusammen. Und wie wir das sichern, also auf der einen Seite diese ganzen Daten, die wirklich, also die quasi von der Firma hinterlegt werden, die nicht alle dauerhaft an der KI geschickt werden, sondern die Daten, die einfach hinterlegt sind, die sind bei uns einfach auf Hetzner. Also die Daten, zum Beispiel Fortschrittsdaten von uns, von einem Mitarbeiter. Die sind bei Hetzner und Hetzner ist ja bekannt dafür, ist ein sicherer Server, also da sind wir gut geschützt. Ganz technisch kann ich da ganz ehrlich nicht werden, weil ich bin nicht der Programmierer, das macht vor allem der Thomas. Dann müsstest du nochmal einen Podcast mit Thomas machen. Und wenn es über die API geht, also Sachen, die wir wirklich weiterschicken, weil wir halt eben Foundation Models verwenden, die kommen eben jetzt im Falle von OpenAI, kommen an den Azure Server in Frankfurt und werden da maximal 7 Tage zwischengespeichert für die Bearbeitung und werden dann aber, da haben wir eben einen Vertrag mit Microsoft, wieder gelöscht. Heißt, alle diese Daten, die an die API gehen müssen, um eine Datenverarbeitung möglich zu machen, die werden auch wieder gelöscht und werden so nicht so Trainingsdata. Was eigentlich der treffende Punkt und der wichtige Punkt ist, dass wir nicht, vor allem jetzt auch in Bezug auf Schüler zum Beispiel, diese Schülerdaten dann an OpenAI gratis weitergeben. Also das sollte nicht so sein, weil die müssen selber schauen einmal erstens, dass sie ihre Daten ranbekommen und dann sollten schon gar nicht Daten von irgendwelchen 16-Jährigen sein. Und dann natürlich nicht von Firmen, die wichtige firmeninterne Daten haben, die wirklich vertraulich sind. Also da ist das Gute, dass wir eben schon mit Schülern angefangen haben, weil da ja schon die Datensicherheit ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz wichtig ist, dass man DSGVO-konform ist. Und deshalb ist es auch für uns leichter, uns da an die Firmen anzupassen. Da haben wir eh davor darüber geredet, das macht natürlich Sinn, das alles dann locally zu machen. Zu sagen, man hat GPUs verwenden wir jetzt schon, aber dass man so eben Llama, DeepSeek etc. oder Mistral genau, run locally und sagt, genau für den Zweck, genau für B2B, macht man das extra, dass es noch sicherer wird. Mhm. Aber insgesamt bin ich einfach mal zuversichtlich, dass diese Daten dann nicht fälschlicherweise von Microsoft dann doch verwendet werden oder von OpenAI zum Beispiel. Mhm. Also da ist ein Vertrag, dieser Vertrag sollte eingehalten werden, meiner Meinung nach.
Mhm. Ja. Okay. Und technisch seid ihr so aufgestellt, dass man diese Schnittstellen ja auch, wie man gesagt hat, adaptieren kann, sprich diverse andere Ressourcen nutzen kann, um die Informationen zu verarbeiten.
Genau. Zum Beispiel haben wir ja total viel Sachen, wo man nicht unbedingt KI verwenden sollte oder wo man nicht das dann zum Beispiel beim Extrahieren von Text nutzen wir keine KI, sondern OCR. Was einfach besser funktioniert, weil es reliable ist und es ist halt KI, wenn es um Wort für Wort abschreiben und so, da sehen wir halt einfach die Halluzination immer noch ein Problem. Das heißt, viele Daten werden gar nicht mit KI verarbeitet, sondern dann zum Beispiel eher die Übungsinhalte. Aber klar werden dann die Informationen, die PDF zum Beispiel, mitgeschickt. Der ganze Text. Das nennt man dann Context Size. Also die Context Size ist dann quasi die vorherige Lese-Widget und dazu, das vorherige Lese-Widget und dazu wird dann die Übung generiert. Das heißt, man muss ja dann alle das mitschicken.
Mhm. Ja. Okay. Weil wir jetzt gerade im B2B-Bereich sind, ihr habt ja schon auf der Webseite eine Rubrik für Unternehmen und da habt ihr die Logistik angeführt. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Was habt ihr denn da schon umgesetzt?
Also da haben wir schon mit Vertex eine Zeit lang gearbeitet, einfach um mal Ideen zu finden. Haben einfach mal gequatscht, was Kunden so eine Spedition brauchen. Und da sind wir genau auf den Gedanken von firmeninterner Wissensdatenbank gekommen. Heißt, eine Spedition hat unglaublich viel Informationen, die wissen müssen. Sagen wir mal die ADR aus 1800 Seiten. Das ist so ein Schinken, das ist so ein Buch. Und in den meisten Logistikbetrieben, also vor allem dann in Speditionen, gibt es einen, der Ausbildung hat und einen, der sich auskennt. Aber auch der blättert da, wenn er wirklich einen wichtigen, da stehen so Sachen drin wie, welche Gummierung, also was für Gummi muss in einem Tanker drin sein, dass der, weiß ich nicht, Petrol oder so, also Gefahrenladungen ist zum Beispiel ADR. Und auch da braucht er dann eine Stunde, dass der mit seinem Kunden reden kann. Und da war unser Gedanke, diese 1800 Seiten aufteilen, mit verschiedenen Dingen verbinden und zu sagen, du hast einen Mittelpunkt, der sagt, ah, da geht es um das, da muss ich zu dem rüber quasi. Also so, der Plan war eben, so eine semantische Datenbank zu bauen mit KI, dass du nicht mehr nach einem Wort suchen musst, was dich auch nochmal einschränkt, weil du musst dann genau das richtige Wort finden, was genau zu dem Thema passt. Bei uns kannst du es dann einfach umschreiben und du kriegst trotzdem die richtige Information. Und das Coole ist bei uns dann, dass ich dann zum Beispiel nicht nur, ah ja, ich habe da das rausgesucht und eine Zusammenfassung von dem, sondern mit Seitenverweis, mit dem PDF, aus dem das kommt, also verbunden mit einem Link, und dann komme ich halt auch direkt zu der Information straight aus der PDF. So verhindern wir dann zum Beispiel auch Halluzinationen, weil kann natürlich ein Riesenproblem sein, wenn da die KI dann was Falsches sagt, was ja immer nur passiert, das möchte ich absolut nicht verneinen. Also jeder Startup-Gründer, der was mit KI zum Da hat und sagt, na, unser KI macht alles immer richtig, der lügt 100%, eine KI halluziniert einfach immer nur manchmal. Ja. Und da ist natürlich wichtig, dass das abgeglichen wird. Und genau das haben wir auch gemacht, also dass dieser Abgleich passiert und dass ich dann als Mitarbeiter natürlich trotzdem checken muss, habe ich das jetzt so eingegeben, jetzt kommt die Antwort, jetzt klicke ich auf diesen Link zum PDF, auf einmal wird mir ganz was anderes vorgeschlagen. Sollte das passieren, dann ist halt immer nur der Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass er das erkennt. Mhm. Und das muss man einfach dazu sagen und ich glaube, dass wir deshalb auch noch nicht da so weit fortgeschritten sind mit B2B, weil wir einfach gesagt haben, bis das nicht zu 1000% reliable ist, trauen wir uns nicht ganz drüber. Also das kann einfach riesen Schäden auslösen das, und wer zahlt man dafür? Das ist halt dann eine rechtliche Sache und da sind wir jetzt aber langsam dahinter, dass es besser und besser wird und genau da kommt wieder dann auch die Lösung mit, das solltest du eigentlich dann, vor allem wenn es um Kundendaten geht, wie hat jetzt der Spediteur mit dem Kunden zum da? Dann meiner Meinung nach, und da gebe ich 100%ig recht, soll es lokal laufen. Mhm. Und dann soll es auch lokal verarbeitet werden. Und wir gehen auf die Richtung zu, wir haben das Budget dafür, also es geht alles in die richtige Richtung, aber es sind halt auch zu zweit 15 Baustellen und du schaust halt, was macht jetzt am meisten Sinn und am meisten Sinn macht gerade B2C, weil mit dem machen wir es gut.
Ja. Ja. Mhm. Hochinteressant, ja. Immerhin ist das Ganze schon vorbereitet und das ist ja viel wert, wenn man diese Möglichkeiten hat, ja. Weil diese Schnittstellen sind ja dann relativ schnell umgesetzt.
Ja.
Und wie du sagst, also es gibt ganz viele Bereiche, wo man denkt, also natürlich geht es um Kundendaten, es geht um Entwicklungen im Unternehmen, da geht es um Forschung und Entwicklung, da geht es um Vorpatentphase und so weiter, als Themen, wo man nicht will, dass die Daten irgendwo herumfliegen. Und natürlich die medizinischen Daten, ist auch ein sehr spannender Bereich.
Voll, und da gibt es ja riesige Companies already, die so sprießen im MedTech, mit AI, sieht man ja mehr und mehr, was so auf uns zukommt. Also das erste war ja damals so Krebserkennung und so.
Ja.
Und ich denke auch, dass wir da unglaubliche Fortschritte in der Medizin machen müssen und werden, aber natürlich auch da eben der Datenschutz unglaublich wichtig sein muss.
Ja. Also zum Beispiel so das Schreiben von Berichten spezifisch für Patienten ist ja genauso beliebt wie das Vorbereiten von Unterrichtsstunden. Also eigentlich absolut. Gar nicht, weil die Leute natürlich lieber mit den Patienten arbeiten, als irgendwelche Berichte zu schreiben.
Ja.
Und gleichzeitig sind es einfach Informationen, die nicht irgendwohin gehören, sondern die idealerweise lokal verrechnet werden oder zumindest in Private Clouds.
Aber eben genau da kommt natürlich auch so ein super Use Case daher, dass man diese schwierige Arztsprache automatisch übersetzen kann, in eine leichtere Sprache oder überhaupt in ganz andere Muttersprachen und so. Und das voll cool, finde ich. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen so ein Zwiespalt dazwischen, oder? Zwischen, wir wollen eigentlich diese Modelle so gut wie möglich trainieren, also brauchen wir so viel Daten wie möglich von so vielen Patienten wie möglich. Aber, ich als Patient fühle mich vielleicht nicht comfortable, dass alle meine Daten dahin gelangen. Und da ist halt genau dann das Problem, ich brauche die Trainingsdaten, um bessere Modelle zu haben, um in der Medizin weiterzukommen, aber gleichzeitig möchte ich die schützen, diese Daten. Und da ist halt die Frage, wie agieren wir da? Und ich denke, da hat vor allem die EU dann die Arbeit zu machen, wie kann man das regulieren, so dass wir uns nicht abhängen. Weil die Amerikaner können alle Daten verwenden. China, wenn sie wollen, also wenn China jetzt sagt, wir wollen da top sein, wir wollen da führend sein, die können das einfach machen. Da gibt's, sie sind die Regulierung, weißt du? Und da, glaube ich, hängen wir uns schon einfach dann durch sowas ab. Also wenn die Regulierung nicht richtig gemacht wird und nicht darauf geachtet wird, dass man Firmen den Spielraum geben muss, dass sie vorankommen. Mhm. Weil sonst sind wir die, die dann wieder die Lizenzen einkaufen und nicht die, die das verkaufen.
Ja.
So.
Jetzt China lassen wir lassen vor, das ist ein eigenes...
das ist ein zu großes Thema generell.
Alles. Eigenes Thema. Ja. Was die Regulierung angeht, ich bin der Meinung, wir haben schon eine dienliche Regulierung, wenn man sie so auslegt. Und ich war ja bei der DSGVO schon live dabei und war auch, oder bin immer noch der, der was sagt, so viel verhindert die nicht wirklich. Mhm. Genauso beim AI-Act. Allerdings kriegen wir Leitplanken. Und wenn wir uns innerhalb dieser Leitplanken bewegen, nachher sind wir mal ganz gut aufgestellt. Spannend ist dann, was daraus wird, weil oft reden dann Leute drüber, die eigentlich mit der Materie selber jetzt nicht so wahnsinnig tief vertraut sind. DSGVO ist nach wie vor eine wunderbar beliebte Ausrede, wenn es darum geht, etwas nicht zu machen. Oder einen Grund zu finden, warum man jetzt genau das und das nicht tun darf. Und meistens stellt sich heraus, es ist einfach wirklich nur Ausrede, weil man manche Dinge einfach nur anders denken darf. Mhm. Und wo ich da widersprechen möchte, ist, dass du in den USA kannst machen, was willst, das behaupte ich nicht, denn es gibt da sehr viele lokale, auch KI-Gesetze. Behaupte, da haben wir sogar in Europa einen Vorteil, weil wir eine einheitliche Regelung haben und nicht, weil irgendeine Stadt oder sonst was meint, selber Gesetzgebung machen zu müssen. Natürlich, dort ist halt die Herangehensweise andere. Nicht? Da hast du dann halt einfach irgendwann eine Klage kleben und dann kannst du dich im Nachgang damit beschäftigen. Ist da schon auch so, nur haben wir halt ein Regelwerk, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Und es zahlt sich aus, sich darüber Gedanken zu machen. Und wir haben ja zum Beispiel schon mit der Alexander Czernau ein sehr interessantes Podcast-Interview geführt, eine Juristin in dem Bereich, die, und dafür schätze sie unglaublich, die nicht nach Problemen sucht, sondern nach den Wegen und Lösungen. Mhm. Und die Leute gibt es und die brauchst du an deiner Seite. Und dann kann man sich wunderbar in diesen Leitplanken bewegen. Mhm. Leitplanken sind ja bekanntlich dafür, dass man nicht den Berg runterfällt. Also ist das schon ganz praktisch, wenn man die nutzt und nicht durchbricht.
Also ich muss selber auch sagen, ich bin froh, dass wir Regulierung haben und dass es auch mehr und mehr Awareness gibt dafür, dass Modelle, also wenn ich WO3 sehe, dann hoffe ich unbedingt, dass Regulierung kommt, unbedingt. Und ja, also da ist halt einfach für mich ein bisschen so der Unterschied bei uns. Zum Beispiel das mit der Überwachung im AI-Act, oder? Dass das rein in der Strafverfolgung verwendet werden darf. Und aber um dann da zum Beispiel platzhirsch zu werden in diesem Sektor, was ja ein riesiger Markt ist, ein Billion-Dollar-Markt, dass wir uns da schon zu einer gewissen Art und Weise, also wenn das amerikanische Government sagt, wir brauchen das jetzt für Defense, dann werden da Milliarden eingesteckt. Und da wird auch wird nicht drauf geschaut, wie werden das Modell gebaut, welche Daten kommen zur Nutzung, oder du verstehst, was ich meine, oder? Und das ist halt dann bei uns mehr so. Und da frage ich mich, und das ist jetzt eine reine Frage, ich meine, bei 20 in echt kein großes Verständnis von geopolitischen Themen, ist einfach so, mit 20, mit Startup überall in meinem Kopf. Aber ich interessiere mich dafür, also auf X, auf Instagram etc. Und natürlich auch Standard lesen und so Sachen. Klar, nicht gleich Social Media, ganz wichtig.
Ja, X, diese Riesenquelle.
Ja, genau. Und da frage ich mich persönlich, was ist der richtige Weg? Also ist es richtig jetzt zu sagen, ich als Firma, die zum Beispiel jetzt gerade in der Überwachung tätig ist und aber weiterkommen möchte, breche dann einige Regeln für einen Zeitraum und dann aber vielleicht gleich auf in der konkurrieren zu können. Das ist halt dann die Frage. Und weil du sagst, in Amerika kannst du halt im Nachhinein da mit dieser Klage arbeiten, bei uns ja auch irgendwie. Ja. Ja, man kann ja auch irgendwo mal warten, bis was kommt. So. Und ich glaube, dass das viele Firmen auch riskieren müssen jetzt durch diesen Hackathon. Und davor haben sie es halt nicht riskieren müssen, sondern hätten es einfach da können.
Ja.
Und da gibt es ein paar Sachen, die uns einschränken, aber bin voll deiner Meinung, die Regulierung muss da sein. Mhm. Und es ist ja leider First Draft. Der wird angepasst und der wird noch riesig und viel riesiger, wäre jetzt ist. Also,
er wird sicher noch ins Leben kommen. Und ich bin ja kein Jurist, gell, also jetzt nicht, dass wir uns da auf Gebieten bewegen.
Ja. Also,
das, nicht gut, ja. Das Thema, das überlassen wir gerne den Fachanwälten. Wie gesagt, ich glaube, dass es viel davon abhängt, wie wir darüber denken, wie wir damit umgehen, ob wir das jetzt als Hindernis sehen. Ich habe schon Leute erlebt, die ihre Lebensaufgabe aufgegeben haben, vermeintlich aufgrund von regulatorischen Beschränkungen, die de facto einfach nicht existiert haben, weil halt einfach Dinge geglaubt wurden, was irgendwer mal gesagt hat, statt dass man sich damit auseinandersetzt. Also den Appell kann ich einfach jedem geben, dass man sich mit den Themen wirklich auseinandersetzt und nicht mit Halbwissen und dann nicht mit selber lesen und interpretieren, sondern wirklich mit Leuten, die in der Materie drin sind. Und wenn man sich, wie gesagt, an diese Leitplanken haltet, die wirklich machbar sind, sondern so am Rande Forschung und Entwicklung ist das sehr, sehr frei. Anonymisierung von Daten hat sich rasch viel erledigt. Ich muss ja nicht wissen, dass der Max Mustermann da einen Fleck auf der Lunge hat, sondern das ist einfach wurscht, wer das ist. Mhm. Also für den Betroffenen natürlich nicht, aber für die KI zum Trainieren. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, da zu arbeiten, und das möchte ich da mitgeben. Lasst euch da nicht abhalten, sondern schaut wirklich aktiv hin.
Absolut.
Und ja. Nutzt es zum Vorteil, weil bis jetzt nur immer, wenn ich Beispiele aus China gezeigt habe, bis jetzt hat noch keiner gesagt, wow, das will ich, ja. Also da war jeder froh, dass das bei uns nicht erlaubt ist.
Ja,
also es gibt ja schon ein gesellschaftliches Verhandeln, wie es immer ist, wenn eine neue Technologie am Markt kommt oder neu. Wir haben ja schon geredet, wie neu KI oder Sprachmodelle sind.
Ja, für dieses, die richtigen Menschen zu treffen, finde ich auch, ist total important. Wir waren zum Beispiel beim Technology Impact Summit in Graz. Es war unglaublich toll, mit so vielen Experten genau zu dem Thema AI Act zuzuhören. Also eben Juristen haben da geredet, sogar eine Frau, die bei der Erstellung dabei war. Mhm. Und das war einfach mega interessant. Das war eine Podiumsdiskussion zwischen der Frau und einem Schweizer Juristen, der halt total dagegen war und sie dann natürlich dafür, weil sie das mitgeschrieben. Und es war dann auch so total interessant, wie diese juristische Welt dann auf das trifft und so, und er hat im Endeffekt gesagt, das, da war es nur mal früher, das ist jetzt fast schon ein Jahr her, da war dann das überhaupt nur so ein bisschen im, weißt du, so die erste Ausführung davon, und da hat schon viel die Diskussionsthemen gegeben, also es war sehr interessant, eben dann von Experten was zu hören und nicht meine eigene Meinung einfach blind zu nehmen. Das war toll, ja.
Ja, okay. Ja, ich behaupte, ihr werdet euch nicht davon abhalten lassen, euer Produkt cool weiterzuentwickeln. Und vor allem mit dem Fokus auf eine wirklich dienliche Sache, die ich da auch absolut sehe. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie kann man denn mit euch in Kontakt kommen, wie kann man euer Produkt nutzen? Möglicherweise hören Eltern zu, Lehrer zu, noch Schüler, Lehrlinge, was auch immer. Wie kann man jetzt mit euch arbeiten, wie kann man mit eurem Tool in die Gänge kommen?
Genau, also jetzt sprich ich einmal für Studenten und Schülerinnen. Es ist so, bei uns kann man sich einfach anmelden. Man braucht keinen Termin ausmachen, nichts. Also es steht zwar bei der Preiseseite, steht, wenn man ein Unternehmen ist, soll man sich einen Termin ausmachen. Wir kriegen sehr viele Terminanfragen auch von Studierenden, aha, die sagen, die nur die Hälfte lesen und dann sich einfach einen Termin ausmachen. Passt auch. Ich mache immer wieder so Live-Demos, die dann auch immer ganz nett sind, weil du halt auch instant Feedback kriegst von deinen Studierenden, das sind unsere Hauptkunden. Wie macht man das? Man loggt sich ein, man kann über Google, Microsoft, Apple oder einfach per E-Mail sich anmelden. Füllt dann so einen Mini-Steckbrief aus, einfach, dass unsere App noch besser Bescheid weiß, wie sie da helfen kann. Im Chat wird dann zum Beispiel angepasst, je nach Studienfach, die Fächergenerierung zum Beispiel wird angepasst, also Sachen. Das heißt, man sagt dann, welches Fach man studiert, welchen Studiengang man hat, wie alt man ist ungefähr, und dann kann man sich einen Nutzernamen machen oder ein Profilbild einstellen, also so, wie man es erkennt, einen Counter stellen, und dann hat man eben Chat-Trainer Notizen, alles so viel zur Verfügung, wie man will. Man kann das Ganze auch, wenn man noch keine Kreditkartendaten da lassen hat, 10 Anfragen im Chat haben. Man kann den Trainer nicht nutzen, weil, also man kann sich quasi eine Prüfung erstellen, aber man kann sich die Prüfung, also diesen Kurs kann man dann tatsächlich noch nicht nutzen, weil wir ein bisschen ein Problem gehabt haben mit, total viele Leute haben das dann genutzt und haben halt dann 20 Kapitel generiert. Und eins haben sie auch genommen. Und das müssen wir halt leider verhindern, weil sonst gehen wir bankrott, wenn jeder so quasi die App nutzt. Und so haben wir halt gesagt, man kann sich den Kurs erstellen lassen, aber dann richtig nutzen und damit lernen, geht halt erst, wenn man dann die Kreditkartendaten da lässt. Dann kriegt man aber immer nur 7 Tage gratis Access. Das heißt, es ist nicht so, dass du musst jetzt sofort zahlen, bevor du das ausprobieren kannst, sondern du kannst sogar 7 Tage auf Herz und Nieren, glaube ich, sagt man, testen. Und eben, wenn es dir gefällt, dann bleibt man dabei und dann zahlt man 7,99 im Monat nur, verglichen mit ChatGPT. Also eben, wir haben einen Chat, wir haben den Trainer und Notizen und wir kosten ein Drittel von der Pro-Version von ChatGPT. Mhm. Damit möchte ich auch nicht sagen, dass jetzt die Modelle von ChatGPT überteuert sind. Absolut nicht. Ich finde, die neuesten Modelle sind super, auch zum Arbeiten. Aber ja, 7,99 ist doch ein Schnäppchen für so ein großes Angebot. Meiner Meinung nach kann man alle jährlich für 74,99 holen. Und wenn man jetzt ein Unternehmen ist, was zuhört, oder ein Einzelunternehmer, der sich interessiert dafür, oder überhaupt jemand, der vielleicht Privatkurse gibt oder so und das vielleicht integrieren möchte, die können sehr gern sich bei mir einen Termin ausmachen. Entweder über team@lumivara.at einfach mir schreiben, oder eben über die Website lumivara.at. Und dann kommen wir zusammen, dann mache ich eine Demo, dann erkläre ich das jedem und schaue dann, wie man unsere App am besten für eine Nutzungsfall anwenden kann. Genau. Mhm. Es gibt sicher Nutzungsfälle, also ich habe auch schon mal ein Meeting gehabt, der dann wollte, dass mir Bilder für Werbezwecke generieren, weil muss ich halt einfach sagen, machen wir nicht, werden wir nicht machen. Mhm. Ist nicht unser Ziel.
Okay, cool. Jo, also wir packen jetzt natürlich an die Shownotes, wie du in Kontakt treten kannst mit Lumivara. Mhm. Und ja, und im Zweifelsfall fragst du einfach bei uns, bei resystems.com, podcast@resystems.com, einfach schreiben und dann stellen wir den Kontakt her und schauen, wie wir weiter tun. Gut, ja dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, also bis du herkommen, das ist ja eines der wenigen Live-Interviews, die wir machen, bis du herkommen, du wolltest schauen, wo wir sind.
Genau.
Und ja, Marco, hast du am Schluss in der Botschaft, die raus soll.
Im Endeffekt bin ich einfach froh, dass ich machen kann, was ich mache. Dass ich mich früh genug getraut habe, ein Risiko einzugehen mit dem. Es ist auf jeden Fall das erste Jahr, man kann Cent verdient. Mhm. Und ja, einfach wenn man sowas im Kopf hat, wenn man sich was im Kopf setzt, was dann auch eine gute Idee ist, weil oft geht man halt einfach eine Idee nach, die nicht die beste ist. Und wenn man wirklich erkennt, okay, das hat Potenzial, dann einfach nicht aufhören. Einfach machen und durchziehen. Genau.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.